Wir haben heute Morgen die Kunstsche Co-Produktion, deswegen seht ihr immer nur einen von uns. Zu Beginn möchte ich beten. Jesus, ich danke dir dafür, dass du wirklich lebst, dass du unsere Hoffnung bist, dass du am Kreuz gestorben, auferstanden bist, dass du uns frei gemacht hast und dass du lebst. Ich danke dir dafür, dass wir auch im neuen Jahr das als ganz sichere Hoffnung wissen, als ganz sichere Zuversicht wissen. Und ich danke dir dafür, dass du ein Gott bist, der uns begegnet, ein Gott, der zu uns reden möchte, der uns segnen möchte mit seiner Gemeinschaft. Und ich bitte dich, dass du das heute Morgen tust, dass wir dir jetzt in der Predigt begegnen können. Sprich du in unseren Herzen, in unseren Gedanken, sprich uns da an, wo es für uns gut ist. Amen. Von Benji habt ihr es eben schon gehört. Die Jahreslosung in diesem Jahr steht im 1. Thessalonicher Brief im Kapitel 5, Vers 21 und lautet: Prüft alles, das Gute behaltet. Und zu diesem Vers, zu diesem Satz, gibt es natürlich unglaublich viel Schlaues zu sagen. Man kann ganz viel erzählen und vielleicht habt ihr auch schon was gehört oder gelesen zur Jahreslosung, zum Prüfen vom Guten und vom Behalten. Und dennoch ist es mir in der Vorbereitung unglaublich schwer gefallen, mit diesem einfachen Satz auf eine gute Art und Weise umzugehen. Die Julia weiß es, ich habe einige Male umgeschrieben, bis ich jetzt bei dem gelandet bin, was ich euch heute Morgen mitgebracht habe. Alles war mir zu platt, zu offensichtlich und ehrlich gesagt zu irrelevant. Und lange habe ich gar nicht verstanden, warum das so ist. Was an diesem einfachen Satz, ist ja kein schwerer Satz, der ist ja leicht zu verstehen, was hat mich so gestört? Warum kam ich in meinem Kopf nicht weiter? Und irgendwann dämmerte es mir, der Satz ist einfach zu einfach. Der Satz, so wie er da steht, ist doch überhaupt keine Neuigkeit für uns. Prüft alles und das Gute behaltet, das machen wir doch schon. Das machen wir doch die ganze Zeit. Der Benji hat es doch eben erzählt, auf der Arbeit macht er das ständig. Und auch wir, die wir nicht so einen Job haben wie der Benji, wir prüfen permanent und wir behalten nur das Gute. Beim Einkaufen möchten wir nur die besten Produkte. Wir gucken, welches von den Obst- und Gemüsestücken gefällt mir denn. Wir möchten lieber das gerade, schöne, saftige als das krumme und vertrocknete. Und bevor wir etwas Größeres kaufen, holen wir uns Meinungen ein. Wir lesen Rezensionen und vergleichen und sagen, ey, welcher Staubsauger saugt denn bei dir so richtig gut, damit wir ein super Produkt haben. Und wenn uns das Produkt dann doch nicht gefällt, dann tauschen wir es um. Dann geben wir es zurück, dann sagen wir, nee, das gefällt mir doch nicht. Wir beenden Jobs und Beziehungen, wenn sie uns nicht mehr gut tun. Wir prüfen sogar, also nicht ich, aber Menschen, manche Menschen prüfen sogar, ob ihr Geschlecht zu ihnen passt. Und wenn sie merken, das passt nicht, dann ändern sie das. Prüft alles und behaltet das Gute. Ist das nicht eigentlich das Motto unserer Zeit sowieso schon? Oder wer von euch behält gerne etwas, das er nicht gut findet? Und wem würden wir es zumuten, etwas zu behalten, das er nicht mag? Es ist so schwer, mit diesem Satz gut umzugehen, weil er eigentlich so allgegenwärtig ist. Und dann fühlt es sich so an für mich, als ob man diesen Satz künstlich mit geistlicher Bedeutung aufladen muss. Denn der Satz, der Vers steht ja in der Bibel. Der ist ja die Jahreslosung. Also muss es doch noch irgendeine geistliche Dimension haben, die sich von unserer unterscheidet und dann überlegen wir, was das sein könnte. Und deswegen schauen wir uns diesen Vers heute einmal genau an. Warum hat Paulus diesen Satz an die Gemeinde in Thessaloniki geschrieben? Warum musste er sie überhaupt dazu ermutigen, alles zu prüfen und das Gute zu behalten? Und brauchen wir diese Ermutigung vielleicht auch? Oder ist es nur was, was wir sowieso schon wissen? Der Satz der Jahreslosung steht am Ende des Thessalonicher Briefs. Nicht am Anfang, nicht in der Mitte. Am Ende, kurz vorm Schluss. Und Paulus gründete diese Gemeinde in Thessaloniki während seiner zweiten Missionsreise. In Apostelgeschichte 17 lesen wir: Einige seiner jüdischen Zuhörer ließen sich überzeugen und schlossen sich Paulus und Silas an. Dazu kam eine große Zahl von Griechen, die an den Gott Israels glaubten. Unter ihnen eine ganze Reihe prominenter Frauen. Die Gemeinde in Thessaloniki besteht also aus Judenchristen, die vom jüdischen Glauben zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind, und sie besteht aus Heidenchristen, aus Griechen, die aus anderen Glaubensrichtungen anfingen, an Jesus Christus zu glauben. Und die Zusammensetzung innerhalb der Gemeinde war also ziemlich durchmischt. Das hat natürlich immer einen Einfluss darauf, wie Glaube gelebt wird, aus welchen Traditionen man kommt, was man ebenso kennt und wie man miteinander umgeht. Die Gründung der Gemeinde selbst ging auch nicht ganz problemlos vonstatten. Paulus spricht davon, dass sie den Thessalonichern das Evangelium Gottes unter viel Kampf verkündet haben. Und in der Apostelgeschichte, in der das Ganze beschrieben wird, lesen wir, dass Paulus und Silas sogar aus Thessaloniki fliehen mussten. Ich würde mal sagen, das sind eher schwierige Startbedingungen für eine Gemeinde. So stellt man sich das idealerweise nicht vor. Und daher beschließt Paulus, Timotheus nach Thessaloniki zu schicken, um einfach mal nach dem Rechten zu sehen, zu schauen, wie es denn seiner kleinen, jungen Gemeinde geht. Und Timotheus kommt erfreulicherweise mit richtig guten Nachrichten zurück. Der sagt, in der Gemeinde läuft es richtig gut. Und als ich das gelesen habe, musste ich es zweimal lesen, weil wir sind so oft gewöhnt, dass es in Gemeinden schwierig ist, dass es Probleme gibt, dass es Streitfragen gibt, und das lesen wir auch in der Bibel ganz oft, dass ich es total schön fand, einfach mal zu lesen, ey, das hat richtig gut funktioniert. Es gab nämlich keinen großen Streit. Es gab keine großen theologischen Fragen. Stattdessen lesen wir davon, dass die Menschen in der Gemeinde ein tatkräftiges Glaubensleben, eine aufopfernde Liebe und eine unerschütterliche Hoffnung, die ganz auf Jesus Christus, unseren Herrn, ausgerichtet ist, haben. Die Menschen in der Gemeinde, die Christen, sind sogar ein Vorbild für andere Christen in der Umgebung. Und daher schreibt Paulus ihnen einen Brief, der einfach noch recht unbeschwert ist und die junge Gemeinde ermutigen soll in dem Weg, den sie angefangen haben zu gehen. Und unser Vers steht dabei fast ganz am Ende des Briefes. Und das aus gutem Grund. Bevor Paulus dieser Gemeinde den Ratschlag gibt, verdeutlicht er ihnen zunächst zwei Hauptpunkte des christlichen Lebens. Das sind die zwei Punkte, die Paulus in dieser guten Gemeinde, wo alles gut läuft, für wichtig erachtet. Zunächst macht er der Gemeinde deutlich, dass sie danach bemüht sein sollen, ein Leben zu leben, das Gott gefällt. Paulus erinnert die Gemeinde daran, dass sie ihr altes Leben verlassen haben und jetzt ganz zu Gott gehören. Wir haben es eben in der Textlesung auch schon gehört. Wenn also jemand mit Christus verbunden ist, dann ist er eine neue Schöpfung. Was früher war, ist vergangen. Seht doch, etwas Neues ist entstanden. Als Christen sind nun sie, aber auch wir, mit Jesus verbunden. Und das haben viele von uns vermutlich schon so oft gehört, dass es schwer ist, die großartige Bedeutung dieses Satzes zu erfassen. Aber für die Gemeinde in Thessaloniki war das noch ganz frisch. Sie erinnern sich noch gut an das alte Leben. Die Judenchristen erinnern sich noch daran, dass sie auf den Messias, auf den von Gott versprochenen Retter gewartet haben, der ein für allemal das Opfer ihrer Schuld und Sünde bezahlt. Und die Heidenchristen, also die Griechen, die erinnern sich sicherlich noch richtig gut daran, dass sie vorher Totengöttern gedient haben, dass sie ihr Leben an etwas ausgerichtet haben, das ihnen wirklich nichts geben konnte. Und diese beiden Gruppen, die hören von Jesus Christus und erkennen, dass er beides ist, der wahre Retter und der lebendige Gott. Und indem sie anfangen, an Jesus zu glauben, ist ihr altes Leben vergangen und etwas Neues ist entstanden. Für die Christen in Thessaloniki war das noch total greifbar. Und nicht nur das, der Heilige Geist lebt nun in ihnen und auch in uns, wenn wir zu Jesus gehören. Der lebendige Gott ist lebendig in uns. Und er will gemeinsam mit uns dafür sorgen, dass dieses Neue, das entstanden ist, auch zur Entfaltung kommt. Wir sind Botschafter und Zeugen von Jesus. Und im Laufe unseres Lebens will er uns immer mehr zu den Menschen machen, die ihn wirklich widerspiegeln. Das passiert nicht von selbst. Der Heilige Geist möchte in uns wirken, aber wir müssen ihm dafür auch Raum geben. Die Thessalonicher mussten ihm Raum geben und Dinge in ihrem Leben verändern. Die alten Götterbilder wegräumen zum Beispiel. Und wir müssen es auch zulassen, dass er unser Leben komplett einnimmt und all das von uns wegnimmt, was Gott nicht entspricht. Wenn wir Christen werden, dann geben wir unser altes Leben an Jesus Christus ab. Wir legen die Kontrolle in seine guten Hände. Und je mehr wir das tun, desto mehr erleben wir diese Veränderung. Und dazu fordert Paulus diese Gemeinde in Thessaloniki auf. Er sagt, Gott hat uns nicht dazu berufen, ein unmoralisches, sondern ein geheiligtes Leben zu führen. Wer sich über diese Weisungen hinwegsetzt, verachtet deshalb nicht einen Menschen, sondern den, der seinen Heiligen Geist in euch wohnen lässt. Gott. In diesem Prozess der Heiligung zu leben, in diesem Prozess der Veränderung zu leben, ist keine Option für Christen, nichts, was sie wählen können, sondern das ist der Kern des christlichen Lebens. Und das wollte er dieser jungen Gemeinde verdeutlichen. Denn im Prozess dieser Heiligung richten wir uns mehr und mehr auf Jesus Christus aus. In diesem Prozess lassen wir die Kraft der von ihm geschenkten Vergebung unserer Sünden sichtbar werden. Und in diesem Prozess wird deutlich, was Gott vorhatte, als er den Menschen zu seinem Ebenbild, zu seinem Abbild geschaffen hatte. Denn Gott sollen wir dabei immer ähnlicher werden. Dabei sind wir nicht perfekt. Wir sind noch nicht am Ziel. Es gibt immer Punkte, an denen uns dieser Prozess leichter fällt und Punkte, an denen er uns schwerer fällt, an denen wir blinde Flecken haben. Doch wenn wir uns grundsätzlich in einem Bereich gegen diese Veränderung wehren, wenn wir Gott nicht seinen Platz einräumen, dann verachten wir im Grunde dabei das, was Gott getan hat und wer er ist. Diese jungen Heidenchristen in Thessaloniki, ich stelle mir da so vor, die mussten buchstäblich ihre Götterbilder, die hatten ja so kleine Figuren von ihren Götzen, die mussten die wegräumen. Die mussten die, ich weiß es nicht, auf den Schrottplatz bringen oder verbrennen. Einfach weg, das durfte nicht mehr da sein. Das, worin sie einmal ihre Hoffnung gesetzt haben, mussten sie aus ihrem Leben entfernen. Ihr Leben lang, von Kindesbeinen an, haben sie diesen Götzen gedient und Opfer gebracht. Haben von ihnen Wohlstand, Gesundheit und Segen erwartet. Sie haben ihr Leben und ihr Arbeiten um diese Götter herumstrukturiert. Und nun, als sie in Jesus Christus den wahren und lebendigen Gott erkannt haben, haben sie die Götter ihres alten Lebens weggeräumt, um Platz zu schaffen für den lebendigen Gott. In ihrem Leben, ihrem Arbeiten und in ihrem Herzen. Und auch wir sind dazu aufgefordert, in jedem Bereich unseres Lebens Raum zu schaffen für das Neue, das Gott schon in uns geschaffen hat, die neue Schöpfung sichtbar werden zu lassen. Es gibt noch einen zweiten Punkt, den Paulus dieser jungen Gemeinde noch einmal vor Augen hält. Und das ist die Hoffnung, dass Jesus einmal wiederkommen wird. Diese Wiederkunft Jesu gibt uns Christen eine Hoffnung über den Tod hinaus. Sie gibt uns Hoffnung, dass Jesus einmal Gerechtigkeit schaffen wird, dass Jesus einmal diese Welt neu machen wird. Und dass dann das vollendet wird, was er jetzt in unserem Leben begonnen hat. So schreibt es Paulus der Gemeinde in Philippi, die er vor der Gemeinde in Thessaloniki gegründet hat. In seinem Brief an sie schreibt er, ich bin ganz sicher, dass Gott das gute Werk, das er in euch angefangen hat, auch bis zu dem Tag weiterführen und vollenden wird, an dem Christus Jesus wiederkommt. Die Heiligung, von der ich gesprochen habe, die beginnt jetzt und wird dann vollendet sein, wenn Jesus wiederkommt. Die Hoffnung auf die Wiederkunft von Jesus Christus ist aber nicht nur eine Hoffnung, die sich irgendwann in der Zukunft erfüllen wird. Sie ist eine Hoffnung, die unser Leben schon jetzt prägt. Genau wie Jesus erinnert uns Paulus auch daran, vorbereitet zu sein. Ihr wisst ja genau, dass der Tag des Herrn so unerwartet kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Wenn die Leute sagen, jetzt haben wir Frieden und Sicherheit, wird plötzlich ein Verderben über sie hereinbrechen, wie die Wehen über eine Schwangere. Dann gibt es kein Entkommen. Doch ihr, meine Geschwister, lebt ja nicht in der Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb überraschen könnte. Denn ihr seid Menschen des Lichts und Kinder des Tags. Nein, wir gehören nicht zur Finsternis und Nacht. Unsere neue Identität in Jesus, unsere Verbundenheit mit ihm, macht uns zu Menschen des Lichts, wie Paulus schreibt. Durch Jesus, das eigentliche Licht der Welt, sehen wir die gesamte Welt in seinem Licht, durch seine Augen. Alles, was wir erleben, messen wir an Jesus und setzen es in Relation zu seiner Wiederkunft. Was ist dann wirklich wichtig? Wir Christen leben in der begründeten Hoffnung, dass Jesus Christus wiederkommen wird. Wir leben in der Erwartung, dass er dann die Welt richten wird und ein für alle Mal Gerechtigkeit schaffen wird. Und als seine Kinder wissen wir, dass der Preis für unsere Schuld schon von Jesus bezahlt wurde. Und all das führt dazu, dass wir unser Leben hier ganz anders leben können. Viel freier, viel fokussierter auf das Ziel unseres Lebens. Denn wir wissen, dass unser Leben nicht nur 70, 80, 90 Jahre hat, unser Leben ist ewig. Durch das, was Jesus Christus am Kreuz getan hat, was der Heilige Geist während der Heiligung tut und was Jesus einmal tun wird, wenn er wiederkommt, bekommt unser Leben Ewigkeitswert. Das Alte ist vergangen und das Neue, die neue Schöpfung bleibt für immer, jetzt, hier und in Ewigkeit. Diese beiden Punkte macht Paulus den jungen Christen in der Gemeinde in Thessaloniki noch einmal deutlich. Er sagt ihnen, euer Leben wird von jetzt aus anders aussehen. Die Veränderung, die Gott geschaffen hat, die soll auch von außen sichtbar werden. Und der Prozess der Veränderung wird andauern, bis Jesus ein zweites Mal kommt. Dann hört unser Leben nicht auf, sondern dann fängt es erst richtig an. Und das gilt auch für uns. Vielleicht ist der Moment, in dem du angefangen hast, an Jesus zu glauben, schon lange her. Vielleicht ist er auch noch ganz frisch. Vielleicht hast du das auch noch nie erlebt. Wir, die wir zu Jesus gehören, die an ihn glauben, ich frage uns, sieht man in unserem Leben diese neue Schöpfung, die neue Kreatur, die wir geworden sind? Merken wir, dass wir Jesus immer ähnlicher werden und leben wir zielstrebig auf seine Wiederkunft zu? Diese Fragen kann ich für dich nicht beantworten. Ich kann sie nur für mich selbst beantworten. Und dabei stelle ich fest, dass es mir immer wieder so geht, dass ich in meinem ganz normalen Leben vergesse, dass Jesus all das für mich getan hat, wenn ich so in meinem Alltag bin und Wäsche wasche und was ich so mache. Dass ich mir dabei immer wieder vor Augen führen muss, dass es für mich normal ist, dass ich mich verändere, weil Jesus mich verändert. Dass ich mich immer wieder neu in Situationen und Beziehungen zurechtfinden muss, weil ich durch diese Veränderung einfach nicht mehr dieselbe Person bin wie noch vor einigen Jahren. Ich stelle fest, dass ich auch oft bewusst neue Wege in meinem Denken und in meinem Leben gehen muss, weil die alten Wege nicht Gottes Wege waren. Ich stelle aber auch fest, dass ich viel lieber ich bin. Dass ich durch die Veränderung, die Gott in mir bewirkt, irgendwie so eine neue Version von mir entdecke, die schon noch die gleiche ist, aber anders. Dass durch diese Veränderung gute Dinge in mir freigelegt werden. Diese neue Schöpfung, zu der Gott mich gemacht hat, die ist richtig toll. Gleichzeitig sehe ich aber immer nur so Teile von ihr. Denn mein Prozess der Heiligung, der ist noch lange nicht abgeschlossen. Aber manchmal blitzt sowas hindurch, wo ich merke, das hat Gott in mir verändert. Und das ist richtig gut. Davon möchte ich eigentlich mehr in meinem Leben. Heiligung und Wiederkunft Jesu sind die beiden Dinge, die Paulus herausstellt, die im Zentrum unseres Lebens stehen sollen und aus denen sich alles andere ergibt. Auch das Prüfen. Denn wenn wir diese beiden Punkte im Hinterkopf behalten und verstehen, was Paulus sagt, dann wird deutlich, dass der Vers aus der Jahreslosung nur auf den ersten Blick so allgegenwärtig und banal ist, wie man meinen mag. Als Meisterin im Prüfen, die ich bin ja immerhin Lehrerin, lese ich unzählige Rezensionen, bevor ich etwas kaufe oder im Internet bestelle. Ich vergleiche, ich schaue mir Bilder an und ich hoffe, dass ich mich dabei auf die Worte anderer verlassen kann. Und die Frage bei all dem Prüfen ist, passt das Produkt zu dem, was ich möchte? Gefällt es mir? Passt es mir? Funktioniert es? Und mein entscheidendes Kriterium ist meine eigene Präferenz. Ich mache mich dabei selbst zum Maßstab. Denn ich muss ja mit dem Staubsauger staubsaugen. Ich muss meine Kinder mit den Klamotten in den Kindergarten schicken und so weiter. Und ich höre dabei am liebsten auf Stimmen von Menschen, die ich sehr gut kenne, die mich sehr gut kennen oder die mir ähnlich sind. Denn da stehen die Chancen gut, dass ich es mag. Meine Schwester, die mich sehr gut kennt, empfiehlt mir manchmal Sachen, bei denen ich im ersten Moment sehr skeptisch bin. Vor allem, wenn es um irgendwelche Essenssachen oder Getränke geht, wo ich denke, die Kombination klingt fragwürdig. Aber weil sie mich so gut kennt, traue ich ihrem Urteil sehr oft. Und fast immer überrascht sie mich damit, dass ich das Empfohlene am Ende doch mag. Und dieses Prinzip übertragen wir auch gern auf unser geistliches Leben. Denn es ist uns so vertraut, es entspricht so sehr unserem Wunsch, unser Leben selbst in der Hand zu haben. Deswegen stimmen wir dem Satz, prüft alle, das Gute behaltet, auch so intuitiv zu. Ich denke, keiner von euch hat den Satz gelesen und gedacht, nee, Moment, also das stimmt nicht. Der Satz klingt gut. Der Satz klingt doch nach, prüfe alles und behalte das, was dir gefällt. Denn in unserem Leben ist das ja ziemlich oft so. Und auch wenn diese Interpretation des Satzes bei unserem Wocheneinkauf angemessen ist, kann er uns in unserer Beziehung zu Gott und in unserem Leben in der Gemeinde auf die falsche Fährte führen. Überspitzt könnte man fragen, ist nicht schon Eva in diese Falle getappt? Hat nicht auch sie zwischen zwei Optionen gewählt und sich für die entschieden, die ihr vielversprechender entschieden? Hat sie dabei letztlich nicht auf die falsche Stimme vertraut? Die Stelle, an der Paulus diesen Satz in seinem Brief an die Thessalonicher schreibt, ist richtig relevant. Denn bevor er der Gemeinde die Anweisung gibt, macht er ganz deutlich, was ihr Fundament ist. Und auf diesem Fundament führt dieser Satz unserer Intuition, unserem Gefühl entgegen, von unseren Präferenzen weg zu Gott. Von dem, was wir wollen, zu dem, was Gott will. Von unserem alten Leben und Denken hin zur neuen Kreatur. Der Satz, prüfe alles, das Gute behaltet, ist der Anspruch der Herrschaft Gottes in unserem Leben. Indem Gott König unseres Lebens ist, indem er unser Denken verändert, erkennen wir dabei immer mehr als gut, was auch er als gut erkennt. Und trotzdem können Dinge bleiben, die in Gottes Augen gut sind, unseren Präferenzen aber nicht entsprechen. Und Heiligung, finde ich, bedeutet beides. Dass sich zum einen Gottes Maßstäbe mit unseren immer mehr decken und zum anderen, dass meine rein persönlichen Präferenzen immer unwichtiger werden. Wir sind es so sehr gewöhnt, alles nach unseren Präferenzen, unseren Wünschen und Vorstellungen zu prüfen, dass es beinahe unmöglich für uns ist, etwas für gut zu befinden, das nicht unseren Präferenzen entspricht. Doch bereit zu sein, unsere eigenen Vorstellungen zu verändern, um Raum für Gottes Wirken zu schaffen, ist genau das, was Heiligung hervorbringt. So wie ich mich bei meinen Einkäufen auf die Stimme und die Worte anderer verlasse, dürfen wir uns bei unseren Prüfen auch auf die Stimme und Worte eines anderen verlassen. In der Bibel lesen wir die Worte Gottes. Wir lesen davon, wer er ist, wie er ist. Wir sehen, wie Jesus gehandelt hat. Wir sehen, wie Gott mit Menschen umgegangen ist. Und wir sehen ganz deutlich und klar, welche Maßstäbe Gott hat. Immer wieder lesen wir in der Bibel ganz deutlich, was wir tun und was wir lassen sollen. Wir lesen deutlich davon, wie Gott sich ein gutes Leben vorstellt. Diese Stellen sind oft leicht zu verstehen, aber nicht einfach. Mark Twain wird folgendes Zitat zugeschrieben. Die meisten Menschen haben Schwierigkeiten mit den Bibelstellen, die sie nicht verstehen. Ich für meinen Teil muss zugeben, dass mich gerade diejenigen Bibelstellen beunruhigen, die ich verstehe. Gebote wie die Feindesliebe zum Beispiel sind kognitiv leicht zu verstehen, aber sehr schwer zu leben. Denn es geht in der Regel komplett an unseren Wünschen vorbei, unsere Feinde zu lieben. Mir fällt es ja manchmal schon schwer, meine Freunde zu lieben. Und dann meine Feinde lieben, die, die mir Böses wollen und vielleicht auch Böses tun, nicht in die Pfanne zu hauen, wenn ich die Möglichkeit dazu habe? nicht schlecht über sie zu reden, darauf zu vertrauen, dass Jesus einmal für alles Gerechtigkeit schaffen wird und ich mich nicht in kleinen Kriegen mit meinen Mitmenschen verstricken muss? In meinen Augen ist das nur bedingt gut. Aber in Gottes Augen ist es so gut, dass er es selbst getan hat. In der Bibel kann ich die Worte Gottes lesen und mich auf sie verlassen. Dafür muss ich sie aber lesen, um sie kennenzulernen. Und falls du es noch nicht getan hast, ermutige ich dich, die Bibel einmal komplett durchzulesen. Ich habe das in den letzten 5 Jahren 3-mal versucht, in einem Jahr durchzulesen, deswegen hat es 5 Jahre gedauert. Aber nichts hat mein Leben so sehr verändert wie das. Nichts. Ich kann es wirklich sagen, nichts hat mein Leben so sehr verändert wie das. Noch nie zuvor habe ich Gott so sehr kennengelernt. Noch nie zuvor habe ich ihn mehr geliebt und mit jedem Mal lesen wurden mir seine Maßstäbe vertrauter. Neben den Worten Gottes dürfen wir auch auf seine Stimme hören. Gott spricht zu uns. In jedem Christen lebt der Heilige Geist und er möchte nicht nur Raum in uns haben, um uns zu verändern, sondern auch, um zu uns und durch uns zu sprechen. Auf diese Stimme zu hören, müssen wir üben und zulassen. Wir müssen uns Raum und Zeit dafür nehmen, denn der Heilige Geist spricht oft leise. Er spricht unerwartet. Er spricht Dinge, die unbequem sind, wie zum Beispiel, liebe deine Feinde. Er spricht Dinge, die Mut erfordern. Aber er spricht immer Dinge, die gut sind, in Gottes Augen. Er spricht Dinge, die in Übereinstimmung mit seinem Wort stehen. Und er spricht Dinge, die uns oder andere zu ihm führen. Und genau in diesem Kontext steht der Vers, der die Jahreslosung ist. Den Heiligen Geist dämpft nicht, die Weissagung verachtet nicht. Prüft alles, das Gute behaltet. Haltet euch fern von dem Bösen in jeglicher Gestalt. Das Wirken des Heiligen Geistes ist nichts Normales. Das Wirken des Heiligen Geistes erleben hauptsächlich Christen. Und das Wirken des Heiligen Geistes gehört zu unserer neuen Schöpfung. Daher kann es für uns ungewohnt sein oder beängstigend. Wir kennen das nicht aus unserem alten Leben. Den Heiligen Geist können wir nicht kontrollieren. In der Bibel wird ja oft als Feuer oder als Wind beschrieben. Und beides sind Dinge, die wir nicht oder nur schwer kontrollieren können, die eine unglaubliche Kraft entfalten, wenn sie sich frei entfalten können. Und ich finde, zu Feuer haben wir Menschen eine interessante Beziehung. Wir brauchen es zum Leben. Wir lieben es in kleinen, kontrollierbaren Dosen, wie Kerzen hier unten oder Kaminfeuern, Grillfeuern oder Feuerwerk, wie an Silvester. Aber wenn es außer Kontrolle gerät, wie bei einem Haus oder gar einem Flächenbrand, dann haben wir berechtigterweise Angst vor dem Feuer. Durch mein eines sehr feuerbegeistertes Kind ist mir aufgefallen, wie sehr wir Feuer in unserem Leben versuchen zu kontrollieren. Wie wir mit dieser Gefahr leben, wir lieben es, Kerzen anzuzünden und uns Feuer in die Wohnung zu stellen, aber dennoch die Oberhand behalten wollen. Wir haben Sicherheitszündhölzer, Sicherheitsfeuerzeuge, wir haben Rauchmelder, wir haben Brandschutztüren, wir haben Feuerlöscher, wir haben Sprenkleranlagen und meine beiden Kinder haben schon gelernt, wie man die 112 auf meinem Handy wählt. In unserem Leben ist das mit dem Feuer natürlich sehr wichtig. Aber mit dem Feuer des Heiligen Geistes ist es anders. Sein Feuer setzt nicht in Brand, um zu vernichten. Sein Feuer setzt in Brand, um zu reinigen. Sein Feuer ist gefährlich, da es uns in unserem Innersten erreichen kann, da wo sonst nichts hinkommt. Aber sein Feuer zerstört uns dort nicht, sondern heiligt und heilt uns. Aber wir können den Heiligen Geist nicht kontrollieren. Was wir aber können, ist ihn dämpfen, ihm keinen Raum schenken, aus Angst, aus Trotz, aus Ignoranz. Oder wir können das, was er uns sagt, als Blödsinn, als Spinnerei abtun. Wir können das, was er sagt, verachten. Weil es uns nicht gefällt, weil es komisch für uns ist, weil es uns herausfordert oder weil es ein Opfer für uns verlangt. Und ich glaube, das ist der Grund, warum Paulus diesen Satz schreiben musste. Prüft alles, das Gute behaltet. In Bezug auf den Heiligen Geist müssen wir lernen, zu prüfen. Wir müssen lernen, dass es gut ist, was der Heilige Geist tut. Und wir müssen das Feuer des Heiligen Geistes zulassen. Und weil wir dieses Prüfen erst einmal lernen müssen, sollen wir einfach nur das Gute behalten. Und das Gute erkennen wir daran, dass es in Übereinstimmung mit dem Wesen und den Geboten Gottes ist. Es wird niemals der Bibel widersprechen. Wir erkennen es daran, dass es zu Jesus führt und nicht zu irgendeinem anderen Gott oder von Jesus weg. Und wir erkennen es daran, dass es auf das Kreuz weist, darauf, dass Jesus unser Retter ist. Prüft alles, das Gute behaltet. Diese Losung steht über diesem Jahr. Vielleicht möchtest du sie auch über dein Leben in diesem Jahr schreiben. Vielleicht möchtest du in diesem Jahr deine Beziehung zu Jesus vertiefen, indem du sein Wort und seine Stimme besser kennenlernst. Vielleicht möchtest du in diesem Jahr noch mehr von der neuen Schöpfung, die du in Jesus bist, zum Vorschein bringen, mehr herausblitzen lassen. Vielleicht möchtest du dich vom Heiligen Geist neu in Brand setzen lassen. Ich wünsche dir für dein Jahr 2025, was auch immer es bereithält, dass du gemeinsam mit Gott alles prüfst und das Gute behältst. Ich möchte noch beten. Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns deinen Heiligen Geist geschenkt hast, der uns zu dir führen will, der zu uns sprechen möchte, der durch uns zu anderen sprechen will. Ich danke dir dafür, dass du uns dein Wort, deine Bibel gegeben hast, in der wir dich kennenlernen dürfen. Ich danke dir dafür, dass du alles daran gesetzt hast, dass wir jetzt schon dir ähnlicher werden, jetzt schon hier auf dieser Welt immer mehr dein Ebenbild werden können. Und ich bitte dich, dass du dieses Jahr dazu nutzt, uns in den Bereichen, in denen es bei jedem von uns notwendig ist, zu heiligen, dass du uns reinigst, dass du uns neu in Brand setzt, dass du mehr von dem zum Vorschein bringst, wen du in uns geschaffen hast. Ich bitte dich, dass wir mit Gnade und mit Wahrheit sehen können, wer wir in deinen Augen sind. Amen. Und das singen wir jetzt im nächsten gemeinsamen Lied: Gnade und Wahrheit.